Geht das? Kann man aus einem Roman einen Comic machen? Comic, das hat ja von früher her immer so ein bisschen ein Schmuddelbegriff, so Donald Duck und anderes. Das hat sich aber auch geändert. Heute heißt es ja auch Graphic Novel. Marcel Beyers Roman Flughunde ist im Surkamp Verlag als Graphic Novel erschienen. Herr Beyer, wie geht das? Haben Sie der Zeichnerin Uli Lust, die den Roman gezeichnet hat, alle Freiheiten gelassen oder haben Sie da mitgeredet, mitentschieden, mitgeguckt, mitgezeichnet vielleicht sogar?
Ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass man alle Freiheiten lässt. Es war so, dass Uli Lust sich für Flughunde entschieden hat und einen Reiz daran verspürte, daraus eine Graphic Novel zu machen. Dann fragte sie, ob ich denn mitentscheiden wollte, welche Szenen gestrichen werden. Es musste einfach viel gestrichen werden. Ich habe gesagt, nein, das kann ich doch gar nicht entscheiden. Wenn ich sage, diese Szene muss unbedingt da rein, dann muss ich die Zeichnerin, muss ich die Haare raufen und irgendwie zu einer zeichnerischen Lösung kommen. Es muss doch umgekehrt gehen. Das, was sie optisch reizt und von die Passagen, von denen sie meint, sie kann die gut in ein Bild-Text-Verhältnis bringen und eine Dynamik entwickeln, die muss sie nehmen und muss dann selber auch für den Gesamtzusammenhang sorgen. Also hat Uli Lust die Auswahl der Szenen vorgenommen. Dann fragte sie mich noch, ob ich denn das da nochmal drüber lesen wollte, ob ich denn noch einverstanden sei. Ich dachte, sagte, nein, Uli, das muss ja dein nächstes Buch werden. Da musst du auch die Freiheit haben, dich dieser Arbeitsdynamik und dieser Arbeitswut zu überlassen. Das ist doch Mist, wenn sie mir dann die ersten Skizzen vorlegen muss und dann, ja, jetzt habe ich mal Probe koloriert und so weiter und so fort. Nein, ich war auch einfach viel zu gespannt, das Ergebnis dann zu sehen. Also ich wollte wirklich, ich erinnere mich an den Nachmittag, als sie mir so einen Ausdruck noch nicht redigierten Fassung schickte und ich wirklich den ganzen Tag einfach diese Graphic Novel gelesen habe und sehr beeindruckt war.
Gehört Mut dazu? Sie sagten gerade, Sie waren sehr beeindruckt, aber Sie wussten ja nicht, was dabei herauskommt. Gehört Mut dazu oder haben Sie sich offen gehalten, auch ja, so eine Art Vetorecht, dass Sie sagen, ja, zur Not stoppe ich das Projekt, auch wenn mir das gar nicht gefällt?
Ja. Ob das Mut ist, Vertrauen ist es wahrscheinlich einfach. Ich habe das erste umfangreiche Buch von Uli Lust gelesen und fand das sehr interessant. Und das ist eine autobiografische Geschichte, autobiografisch grundiert, wie zwei junge Mädchen aus Wien abhauen und nach Italien gehen und da ein paar Monate verbringen. Also was völlig anderes, als wenn man sich einem fremden Stoff zuwendet, der in der Zeit des Nationalsozialismus spielt und wo es ganz wesentlich ums Akustische geht, ums Hören, um Stimmen. Allein, dass Uli Lust gesagt hat, ich möchte dieses Buch nehmen und eine Graphic Novel daraus machen. Sie hätte ja sonst ein anderes sich aussuchen können. Allein das war schon so spannend und dass ich ihr erstes Buch kannte, dass ich da ganz voller Vertrauen gesagt habe, ja bitte, sehr gerne.
Und das Ergebnis hat Sie dann beeindruckt.
Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein sehr schöne Graphic Novel geworden. Ja.
Was ist das Besondere? Worin besteht die Kunst des Transfers? Ein Roman, eine Graphic Novel. Also da muss man auf einmal auf die Strichsetzung achten, auf die Farben achten. Was ist das Schwierige daran?
Na, für mich als Nichtzeichner wäre schon mal die große Schwierigkeit, den Figuren Gesichter zu geben, denn meine Figuren haben für mich keine Gesichter. Alle Figuren sprechen in der ersten Person, sie sagen ich. Und wenn man ich sagt und eben nicht gerade vor dem Spiegel steht und zu sich selber spricht und sich sieht, wenn man ich sagt, schaut man in die Welt hinaus, aber sieht sein eigenes Gesicht nicht. Und so haben meine Figuren, meine Erzähler haben kein Gesicht. In einem Comic schauen wir aber auf die Figuren. Also muss ihnen ein Gesicht gegeben werden. Eine große Aufgabe oder eine Sache, die Uli Lust bewältigen musste, dem Leser doch den Eindruck zu geben, dass im Comic in der ersten Person erzählt wird. Wir schauen aufs erste Bild, dort ist eine Figur zu sehen, am zweiten Bild immer so weiter und die haben Sprechblasen und sprechen. Wie macht man klar, dass dies ein Ich ist und nicht ein Er und eine Sie? Und da hat Uli Lust tatsächlich lange überlegt und dann noch eine Szene aus dem späteren Teil des Romans ganz an den Anfang gesetzt, wo man an der Figur des Erzählers als Kind ganz nah dran ist in den frühen Morgenstunden und so weiter. Es ist nicht einfach ein Abzeichnen des Romans, sondern es ist das Überführen in eine andere Erzählform und das erfordert viel Überlegung und viel Kunst.
Herr Beyer, in Köln sind Sie nun erster Translit-Professor. Das heißt, an der Universität gibt es eine neue Poetikdozentur, in der es um Literaturtransfer geht. Was heißt das? Wissen Sie das schon, worum es da geht?
Ja, ich weiß schon, worum es da geht. Es geht darum, zu beleuchten und vorzuführen, wie Literatur und andere Künste interagieren. Also ich schreibe ja auch Libretti für Opern, also gibt es einen Abend mit Enno Poppe, mit dem Komponisten, für den ich bereits 3 Libretti geschrieben habe, und wir werden darüber sprechen, wie Musik und Text dann zusammen auf die Bühne ins Spiel kommen. Es wird Iris Drögekamp dabei sein, die Hörspielregisseurin, die aus Flughunde ein Hörspiel gemacht hat, und wir werden über den Weg von der Schrift, die man still lesen kann, vom Papier ins Radio, also in die Geräuschwelt sprechen. Und Uli Lust, die Comiczeichnerin, wird auch dabei sein.
Literaturtransfer, das ist ja nichts Neues. Das hat eine ganz lange Tradition auch.
Oh ja.
Da gibt es viel in der Geschichte. Kann man sagen, wie lange das zurückgeht? Hat es das immer schon im alten Griechenland gegeben? Oder?
Ich glaube, dass es das im alten Griechenland gegeben hat, zumindest in der Form, wie wir uns das alte Griechenland vorstellen. Man muss immer bedenken, dass ja die Oper eine Erfindung war in Italien, mit der man eigentlich das antike Drama, wie es gewesen sein muss, wiederbeleben wollte. Und das wurde eben dann die Oper. Und die Oper ist ein Zusammenspiel von Bild, Aktion, Musik, Gesang, Sprache. Das ist wirklich das Gesamtkunstwerk. Und natürlich sind das immer Fantasie. Fäden, die man in die Vergangenheit wirft. Ich würde sagen, so etwas Interdisziplinäres oder Interkunstisches hat es schon immer gegeben.
Wenn Sie sagen, Sie schreiben auch Libretti, das ist ja eine ganz besondere Kunst. Also die Einheit von Sprache und Klang. Tritt da die Bedeutung des Wortes, wie auch bei Gedichten, ganz und gar hinter den Klang des Wortes zurück?
In der Praxis tritt natürlich die Bedeutung hinter den Klang zurück. Also man sieht es daran, dass heute Opern für gewöhnlich übertitelt werden. Da läuft dann oben das Textband, während natürlich auf der Bühne gesungen wird und man da tatsächlich recht schwer jetzt im Wortsinn folgen kann. Ich finde das aber als Schriftsteller gar nicht so problematisch, wenn der Sinn in den Hintergrund tritt. Das ist prima, wenn ein Wort gesungen wird. Das ist doch viel schöner, als wenn man jetzt den Sinn versteht. Oder wichtiger vielleicht sogar. Für mich beim Schreiben eine schöne Vorgehensweise, selber zu überlegen, was wird man bestimmt nicht verstehen? Was ist eigentlich dann auch Text, den ich nur für den Sänger selber schreibe? Das ist natürlich auch so eine enge Beziehung, die sich zwischen dem Komponisten und dem Librettisten und dem jeweils einzelnen Sänger oder dem Chor herstellt. Und welche Passagen gibt es, auch immer gesprochene Passagen und so weiter. Oder was muss man ins Spiel übertragen, damit wirklich Sinnzusammenhänge klar werden. Ich finde das gar nicht so problematisch. Es gibt Autoren, die sagen, man hat kein Wort von meinem Libretto verstanden. Dann denke ich, ja Kinder, wart ihr vorher schon mal in der Oper, wisst ihr, dass eigentlich Italienisch gesungen wird und dass man nie, das Publikum nie irgendetwas verstanden hat. Ich finde das eigentlich gerade schön.
Also das, was man mitbekommt, nimmt man über andere Sinne wahr und kann ja auch fantasieanregend sein. Das war früher ich nehme jetzt mal ein gewagtes Beispiel, im katholischen Gottesdienst ja auch nichts anderes.
Ja, natürlich.
Wenn man als Kind da gesessen hat, Geheimnis des Glaubens, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da geht es doch nicht darum, dass man das als 10-Jähriger vielleicht auch heute, bis heute gar nicht mehr versteht. Ja. Also der Verstand wird da manchmal überbewertet oder ist der...
Ja, der Verstand wird manchmal überbewertet, Bedeutung wird überbewertet, ohne dass man sich selber dümmer macht, als man ist. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Man muss sich nicht dümmer machen, als man ist. Aber ich finde es doch sehr schön, Kunst zu genießen oder zu erfahren, auch jenseits der ständigen Suche nach einem Sinn, wortwörtlichen Sinn oder Aussagesinn, den ich festmachen kann. Also ich lasse mich da auch gerne hineinfallen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen auch erleben, aber sich... ich weiß nicht, vielleicht auf eine Weise nicht so richtig eingestehen oder wo so eine merkwürdige Diskrepanz zwischen, weiß nicht, Schule und privatem Lesen besteht oder so. Irgendwie gibt es da so Reibereien.
Ja, das vielleicht auch, aber ähnlich wie bei der Liebe bedeutet das natürlich auch immer Kontrollverlust zum Teil. Wer weiß, was passiert, plötzlich sitze ich im Theater und weine.
Also ja, aber trotzdem wird auch keiner, der ins Theater geht, keiner im Publikum, wird ja vorher eine Interpretation des Stückes anfertigen, um sich dagegen zu wappnen, dass er in Tränen ausbricht.
Die neuen Medien, da passiert zurzeit ja auch viel. Literaturtransfer in neuen Medien. Werden Sie sogar vom Verlag angesprochen, dass Sie mal einen eigenen Blog machen? Da ist ja auch viel unterwegs. Ist das auch schon eine eigene Literaturgattung, dieses Blog? Oder dieses Twittern oder was nicht alles.
Also ob das wirklich eine eine Literaturgattung ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Es sind ja eigentlich, meistenteils wird da ja kommentiert. Da werden ja eigentlich andere Phänomene kommentiert in diesen, also im Blog oder wenn getwittert wird und so weiter. Also das entsteht ja nicht aus sich selbst heraus. Ganz ehrlich, ich überlasse das den jungen Leuten.
Ja, aber es hat doch eine gewisse künstlerische Ebene. Jeder Mensch ist ein Künstler. Nach Joseph Beuys wird das halt umgesetzt, wenn jeder mittags sein Mittagessen fotografiert oder nachmittags seine Katze, wie sie sich aufs Sofa rollt. Das ist jetzt nicht unbedingt eine lebenswichtige Information, die man da bekommt, oder?
Nein, es ist auch, glaube ich, sehr viel Eitelkeit dabei. Jetzt kann man wieder umgekehrt sagen, ja, Künstler sind auch eitel. Aber ich meine nur, weil das eine ein Charakteristikum mit dem anderen teilt, das ist noch nicht alles gleich. Für mich als Schriftsteller heißt Schreiben viel allein sein, viel mit mir allein sein. Das heißt, und ich genieße das auch, ich genieße das ganze Tage, mich nur auf das Schreiben zu konzentrieren. Gut, ich schreibe E-Mails zwischendurch, aber ich telefoniere nicht und so weiter, sondern ich bin wirklich ganz allein mit der Sache. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich morgens fotografiere, wie ich Zähne putze und das hochlade im Netz und dann direkt meine Freunde alle da anklicken müssen, das hast du super gemacht, Zähne putzen. Und wenn ich so durch den Tag gehe, das ist ja eine permanente Rückkopplung der Selbstbestätigung von außen. Ohne diese sogenannten Freunde, würden denn die Menschen implodieren, würden sie überhaupt sich noch aufraffen, sich auch die Zähne zu putzen, wenn nicht ihre Freunde gewissermaßen zuschauen könnten? Ich glaube, das erfüllt ganz, ganz andere Funktionen, als die Literatur oder Kunst erfüllt. Und aber auch der Produktion gewissermaßen ist auch eine völlig andere.
Das heißt, Sie greifen da rein vom Äußerlichen auf alte Formen zurück. Das ist ja fast etwas meditativ-klösterliches, was Sie dann betreiben, sich dann so abzuschließen, in eine Zelle zu begeben und dann einen Text zu meditieren.
Ja.
Kann man das vergleichen? Ist das...
Das ist so. Also ich sitze im Gehäuse und schreibe und genieße es dann aber genauso, auf Lesereise zu gehen oder eben mit Vertretern anderer Künstler zusammenzuarbeiten und bei Theater- oder Opernproben dabei zu sein und einfach zu sehen, wie auch dieses Miteinander so ungeheuer wichtig und produktiv sein kann. Aber mein gewissermaßen das, warum ich schreibe, ist schon das, dass ich ganz für mich allein Welten entwerfe, in Welten gleite und beobachte und selber praktiziere, was die Sprache kann.
Nun sind Sie erster Translit-Professor. Ist das jetzt alles genau geplant, was da passieren wird in dieser Poetikdozentur? Also eine klassische Poetikdozentur, dass Sie vorne stehen und einen langen Text verlesen, wird es sicher nicht sein. Kann es da Überraschungen geben?
Oh, es wird bestimmt Überraschungen geben, ja. Es gibt bisher so ein bisschen ganz grobes über E-Mail herantasten mit den Moderatoren, was wir denn vielleicht machen können. Nun kenne ich natürlich die Iris Drögekamp gut und den Enno Poppe und die Uli Lust und wir haben auch schon Veranstaltungen zusammen gehabt, aber je nachdem, wie der Moderator was gewichten möchte oder seinen Abend gestalten, wird das auch nochmal anders und es gibt bisher keine fixen Pläne. Also ich glaube, das muss auch so sein, sonst wäre es gar nicht mehr spannend. Also würden wir jetzt gewissermaßen schon unsere Rollen auf Papier vor uns haben und jetzt musst du das sagen, jetzt sage ich das über Musik, dann musst du das sagen über Text. Das wäre wahnsinnig langweilig.
Wir sind sehr gespannt, also auf die erste Translit-Professur an der Universität Köln. Wir können sagen, dass der Eintritt frei ist und dass nicht nur Studierende der Universität eingeladen sind, sondern alle können kommen an die Kölner Universität. Die Termine, wann die einzelnen Vorlesungen stattfinden, können Sie bei uns auf der domradio.de-Seite nachlesen. Und herzliche Einladung. Wir sind sehr gespannt und vielen Dank, Marcel Beyer, für das Interview.
Ich danke sehr.